Was ich heute mit euch teilen möchte, habe ich überschrieben: Hör zu und mach die Augen auf. Eigentlich ganz einfach. Und wir lesen dazu mal im ersten Epheserbrief die Verse 15 bis 23. Epheser 1, 15 bis 23. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, alle Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Es ist erstaunlich, dass Paulus niederschreibt, was er betet. Ich denke, es ist ihm ganz wichtig, um der Gemeinde zu zeigen, wie er für sie betet und warum er das hier betet. Dieser Apostel Paulus, der erstaunt mich immer wieder. Dieser Mann Gottes, der nicht aus einer christlichen Familie kam, der nicht irgendwie zu Jesus hingezogen wurde, der nicht mit Jesus unterwegs war wie die Jünger, sondern ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass Paulus diese Gemeinde verfolgt hatte. Er hat die Gemeinde gehasst. Er war gegen Jesus. Er war gegen diese Bewegung dieser Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und dann fiel er vom hohen Ross. Gott begegnete ihm und er offenbarte sich ihm. Gott hat ihm gezeigt: Lieber Paulus, du bist auf dem falschen Weg. Du bist auf dem Holzweg. Und er zeigt ihm, wer Gott wirklich ist. Jesus Christus ist ihm dort begegnet. Und dann machte dieser Paulus eine radikale Wende. Was mich an Paulus so fasziniert ist, ist sein Eifer, den er für die Gemeinde hat. Haben wir auch Eifer für unsere Gemeinde? Haben wir auch Eifer für den Herrn? Und dieser Mann, dem Gott begegnet ist, der ging danach in die Wüste, um Gott zu suchen. Theologen sagen, dass er etwa 15 Jahre in der Wüste war, in der Verbannung und Zeit mit Gott verbrachte und sich von Gott Offenbarungen und Einsichten schenken ließ. Und anschließend ist er nicht als ein Mensch einer auserwählten Gruppe gekommen. Nein, er war Ausgesandter von Gott. Und er ging hin. Und er hat einen Flächenbrand ausgelöst. Und zwar außerhalb von Jerusalem und von Israel. Er hat das Römische Reich missioniert. Und das im 4. Jahrhundert passiert. Dort hat Paulus in Rom evangelisiert. Und das, was da passiert ist, war keine sehr angenehme Sache. Wir haben das aus der Geschichte ja gehört. Dort ist viel Blut vergossen worden. Aber all das fing mit Paulus an. Warum wir dieses Jahr 500 Jahre Martin Luther feiern. Das fing mit Paulus an. Dieser Mann, der brannte für Jesus Christus. Der Mann, der war ergriffen von Jesus Christus. Und eben genau wegen dem, weil er eine Offenbarung von ihm hatte. Weil er ganz genau wusste, mit wem er es zu tun hatte. Weil er ganz genau wusste, wer ihn gesandt hat. Dieser Eifer, der beeindruckt, der beschenkt mich. Und ich bin noch meilenweit von dem entfernt. Und dieser Mann, der war auch angetrieben von der Liebe. Denn er sagt nämlich, die Liebe Christi, die drängt mich. Ich habe mich auch gefragt, drängt mich die Liebe Christi? Und hier in diesem Textabschnitt, da zeigt sich ein Aspekt von diesem Eifer, von dieser Liebe, die in diesem Mann brannte. Und das kommt auch in diesem Gebet hier zum Ausdruck. Von Paulus können wir lernen zu beten. Warum betete Paulus überhaupt? Und warum gerade am Anfang von diesem Brief? Er sagt hier in Vers 15, seit ich das erste Mal von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen hörte. Er meint, ich weiß, dass ihr großen Glauben habt. Und ich weiß, dass ihr eine große Liebe habt zu allen Heiligen. Das sind doch schon ganz schön große Sachen, welche die Epheser aufweisen konnten. Aber für Paulus war das noch nicht das Ganze. Es gibt auch heute falsche Auffassungen zum Thema, wer wir in Christus geworden sind oder was wir in Christus schon heute haben oder nicht. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die sagen, schau, ich bin ein begnadeter Sünder. Ich habe die Gerechtigkeit Christi empfangen. Jetzt wohnt der Heilige Geist in mir. Und jetzt kämpfe ich mich durchs Leben, bis ich in den Himmel komme. Das sind so die Low-Budget-Christen, die sagen, jetzt hat mich Christus gerettet. Ich habe das Ticket zum Himmel in der Tasche. Und nun gehe ich eben, so gut es geht, durchs Leben, bis ich in den Himmel komme. Aber da gibt es auch noch die anderen, die etwas extremeren. Und wir lesen da die ersten Verse des Epheserbriefes davon. Da heißt es, in Jesus Christus bin ich mit allen geistlichen Reichtum gesegnet. Ich habe alles, ich bin alles. Ich bin gesetzt zur Rechten Christus, um im Leben zu regieren. Ich bin eigentlich schon total im Himmel. Eigentlich ist der Himmel schon auf der Erde. Und eines Tages sehe ich den Herrn von Angesicht zu Angesicht. Aber alles andere ist jetzt schon ganz schön toll und ich lebe einfach darin. Nun, ich denke, es ist beides wahr. Diese Euphorie, ja, und diese Gelassenheit, diese Selbstsicherheit. Ja, wir sind gerechtfertigt durch Christus. Ja, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Aber dass etwas im Himmel Realität ist, heißt noch lange nicht, dass es in unserem Leben wahr geworden ist. Man kann es auch so sagen, in unserem Leben liegt noch ganz viel brach. Da ist noch viel Potenzial vorhanden, dass wir da zuerst hineinwachsen müssen. Auch wenn wir schon gesegnet sind mit diesen Dingen, bevor sie in unserem Leben Realität werden, bevor unser Denken so denkt, wie Gott denkt, bevor unsere Worte immer das sagen, was Gott sagt, bevor die Vollmacht Jesu auf unserem Leben ist, sodass wir in denselben Werken wie Christus wandeln können. Bevor wir in dieser Identität in Jesus Christus stehen, bevor dies alles geschieht, braucht es ein Wachstum zu diesem Ziel hin. Das Potenzial für viel mehr wäre vorhanden. Und das geflügelte Wort, es ist noch viel Luft nach oben. Aber es ist oft im Leben der Gläubigen noch nicht real. Es ist noch nicht da. Das Potenzial für das meiste, das im Himmel einmal sein wird, liegt in unserem Leben noch brach. Und es geschieht durch das Gebet, dass diese Dinge in unserem Leben, ja, hineinkommen. Und es ist das, was der Paulus zu den Epheser sagte. Ihr habt da schon alles in Jesus, aber ihr kennt es noch nicht innig. Ihr lebt noch nicht in dieser Fülle. Und darum bete ich für euch. Ihr habt schon einiges verstanden, aber wenn ich bete, dann kommt der Geist der Weisheit und der Erkenntnis und er wird euch verändern. Er wird auch uns verändern. Das Problem der heutigen Christenheit ist nicht, dass wir eventuell eine Erweckung bräuchten, weil wir zu schwach sind und nicht in der Kraft Gottes leben und dass irgendwelche speziellen Lehren fehlten, die wir noch nicht entdeckt hätten, sondern was uns fehlt, ist ein dynamisches, kraftvolles Gebetsleben. Wir meinen, es reicht aus. So ein bisschen beten hier, so ein bisschen beten da. Wir sind ja doch immer mit Gott verbunden. Aber wenn wir vergleichen, wie war das bei Jesus? Keiner war mehr verbunden mit dem Vater wie Jesus. Wie war er verbunden und wie war es möglich, das zu tun, was der Vater will? Wie war es möglich? Es war nur möglich, indem diese innige Beziehung da war, indem er mit dem Vater sprach und indem er ihn bat, Dinge zu tun, Dinge freizusetzen, Dinge zu bewegen. Jesus hat nächtelang gebetet. Er hat sich oft zurückgezogen und gerade dann, wenn er gemerkt hat, jetzt bröckelt es ein wenig, hat er den Vater gesucht. Er hat Kontakt aufgenommen im Gespräch und im Hören. Und dann konnte er wieder mit Vollmacht sein Werk tun. Also auf Deutsch, die Kraftlosigkeit in der Gemeinde Jesu kommt von einer Sache. Es ist die Gebetslosigkeit. Es ist der Mangel an Gebet, der Mangel an tiefem, echten Zusammensein mit dem Vater. Der Mangel auch an der Wertschätzung der Zeit mit dem Vater. So viele Dinge sind uns wichtig im Leben. Wir leben in einer materialistischen Gesellschaft, in der so viele Dinge wichtig sind. Dies muss gemacht werden, jenes muss gemacht werden. Da muss ich noch hinschauen. Und irgendwann Wenn ich Zeit habe, Herr, du weißt schon, dann komme ich zu dir. Ganz bestimmt, ich komme ganz bestimmt zu dir. Aber ich denke, der Herr kommt da viel zu kurz. Wir sagen es nur, aber wir tun es nicht. Oder unsere Gedanken sind so voll von Dingen, dass wir gar keinen Platz mehr für den Herrn haben. Das ist unsere Not. Und das hatte Paulus auch bei den Ephesern gesehen. Sie sind so gut unterwegs, aber ich muss beten für sie, dass der Geist der Weisheit und der Erkenntnis sie viel mehr erfülle und erfasse, damit sie ganz und gar in der Fülle der Berufung Gottes leben und das volle Potenzial ausschöpfen. Nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen. Gott will uns zum Gebet ermutigen. Der Geist Gottes will dir ganz neu heute Zug zum Gebet offenbaren. Er will dich darum bitten. Das Gebet war immer dann stark, wenn Gott stark gewirkt hat. Zum Beispiel in der ersten Gemeinde oder eben im Dienst von Paulus. Ich denke, wo Gebet ist, da ist auch Kraft. Wofür hat denn Paulus ganz konkret gebetet? Er sagt uns das hier im Vers 16 und 17. Da heißt es, ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er betet, damit unsere Erkenntnis in Gott immer größer wird. Aber was für ein Gott ist denn das genau, zu dem er betet? Er sagt, den Vater. Er betet zum Vater. Und das Wichtigste, weshalb Jesus auf die Erde kam, war nicht, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Das war extrem wichtig. Wenn das nicht geschehen wäre, könnten wir ja gar nicht gerettet werden. Aber das war nur Mittel zum Zweck. Jesus sagt, und das ist uns bekannt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das Ziel von Jesus war, den Weg zum Vater frei machen. Er hat sein Leben einfach hingelegt, damit wir über sein Leben zum Vater kommen können. Jesus ehrte den Vater immer. Er hat immer auf den Vater hingewiesen. Und genau das betet Paulus hier für die Epheser, dass sie den Vater immer besser erkennen können. Gott ist kein alter Mann. Gott ist kein Abwesender, dem man alle Schuld anhängen kann. Er ist auch nicht ein unbekannter, undefinierbarer Geist. Nein, Gott steht über allem. Und sein Hauptwesenszug, seine Identität ist Vater. Er ist ein liebender Vater. Eigentlich ist es für uns Menschen entscheidend wichtig, dass wir einen guten Vater haben und dass wir die Bedeutsamkeit der Vaterschaft erkennen. Und obschon ich schon einen guten Vater hatte, versuchen ich und meine Frau einige Dinge anders. Wir wollen Dinge besser machen wie unsere Eltern. Der Haken an der Sache ist, dass unsere Kinder eines Tages genau das Gleiche tun, auch etwas anders machen und anschließend deren Kinder wieder. Wir Menschen werden immer Fehler machen und an unsere Nachkommenschaft weitergeben. Wir werden immer einmal falsche Dinge zur falschen Zeit sagen. Aber eines ist sicher, wenn du perfekte Eltern gehabt hättest, dann wärst du viel besser rausgekommen. Und dann hättest du vieles nicht auf die harte Tour lernen müssen. Und genau das ist das Thema heute. Die heutige Generation ist eine vaterlose Generation. Und deswegen dürfen wir wieder einmal neu staunen, wer Gott wirklich ist. Nämlich ein liebender Vater. Und er sagt, mich erkennen und zu wissen, wer ich bin, das ist das Entscheidendste für einen Menschen überhaupt. Wenn ein Mensch wieder zum Vater kommt, den Vater kennt und vom Vater geprägt wird, dann kommt sein Leben am besten heraus. Dann entwickelt sich sein Leben am besten. Und dies gibt eine starke Identität des Menschseins. Und so betete Paulus. Der Geist Gottes soll euch die Augen öffnen, damit ihr immer besser kennenlernt, ihn kennenlernt. Die höchste Bestimmung und die größte Leidenschaft eines Menschen sind den Vater im Himmel kennen und immer besser kennen. Und etwas Zweites sagt Paulus hier im Vers 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Hier sind gleich zwei Dinge drin. Damit wir zum ersten einmal die wunderbare Zukunft, zu der er uns berufen hat, erkennen. Es geht um die Berufung, die wir jetzt in Christus haben. Wir sollen den Lebensplan immer besser verstehen, den Gott für uns hat. Und dazu gehört erst einmal ein völlig neues Leben führen. Ein Leben nicht mehr in Sünde und Sklaverei, sondern ein Leben, das befreit ist von diesem Sumpf und das ein Leben in Heiligkeit ist. Wer heilig lebt, lebt eigentlich entsprechend, wie Gott ist. Er sagt Nein zur Sünde. Er sagt Nein zu den Leidenschaften dieser Welt. Er sagt, Vater, so wie du leben würdest, so will ich auch leben. Und Jesus sagte, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Heilig leben ist einer der größten Aspekte unserer Berufung. Und ein weiterer Aspekt dieser Berufung ist, dass wir dem Herrn dienen. Dass wir sagen können, Herr, hier ist mein Leben. Du hast mich herausgerufen. Ich gehöre dir. Ich bin jetzt dein Eigentum. Dass wir unser Leben und unsere Gaben für ihn einsetzen. Ein weiterer Teil unserer Berufung ist die Freiheit, die wir jetzt haben dürfen. Herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die erst noch völlig offenbar wird. Das können wir in Römer 8 lesen. Das Ganze kommt erst noch zum vollen Ausmaß. Aber jetzt sind wir trotzdem schon frei. Dort, wo der Teufel dir sagt, du bist gefangen, du kommst da nicht los, du kommst nicht aus deiner Vergangenheit, vergiss es. Das wirst du nie überwinden. Erkenne, dass dies eben alles Lügen sind des Teufels. Der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Freiheit von Abhängigkeiten, Freiheit von den Mächten dieser Welt, die uns immer wieder entmutigen und herunterziehen wollen. Ein anderer wichtiger Teil unserer Berufung ist der Friede. Wir sind zum Frieden berufen. Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen, Frieden in unserem Herzen. Der Friede, weil du weißt, du bist ein Kind Gottes. Und dir kann diese Wahrheit niemand mehr nehmen. Ein wichtiger Teil unserer Berufung ist auch, berufen zu leiden. Die Bibel sagt das, wir sind berufen zu leiden. Aber nicht in unserem Geist. Ganz im Gegenteil, unser Geist darf sich freuen. Unser Geist darf lebendig sein. Aber im Äußeren ist Leiden auch ein Teil unserer Berufung. Wenn wir uns den Apostel anschauen, dann können wir sehen, wie dieser gesegnete Mann, wie der gelitten hat. Berufen zu leiden. Ohne Leiden und ohne Verfolgung Und wenn alle wohl von uns reden und auf die Schulter klopfen, dann sind wir nicht unbedingt auf der Zielgeraden zum Reich Gottes. Unsere Berufung, die wir haben, geht aber über diese Hauptwahrheiten noch hinaus. Unsere Berufung ist natürlich, nach Hause zu gehen. Wir sind berufen, in Ewigkeit mit dem Vater zu leben. Und der nächste Punkt, über den Paulus betet, nämlich das reiche Erbe. Ist es nicht wunderbar, dass Gott ein reiches Erbe für dich und mich vorbereitet hat? Aber das größte Erbe, das kommt erst noch. Und dazu gehört dieser neue Körper. Du wirst einen superschönen, starken Auferstehungsleib erhalten. Ohne Runzeln, ohne Schwächen, ohne Flecken und Schmerzen. Wir werden entrückt werden in den Wolken zum Herrn. Und dieser Leib wird nicht mehr den Naturgesetzen unterstellt sein. Es wird gewaltig werden. Zum Erbe gehört diese Heimkehr. Wir kommen nach Hause an den Ort, auf welchen wir uns schon lange freuen, an den Ort, wo wir eigentlich hingehören. Gott sagt, ich mache alles neu. Es wird dort eine Festversammlung sein. Und das Größte wird wohl sein, dass wir mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht sein werden. Ich stelle mir das Umwerfen vor. Der Herr wird alle Tränen abwischen. Alles Leid wird vorbei sein. Alle Ungerechtigkeit wird er zurechtmachen. Er wird alles in Ordnung bringen, was in unserem Leben nicht in Ordnung gebracht wurde. Und dann wird die Hochzeit mit dem Lamm stattfinden. Und wir werden mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Ich denke, wir haben keine Ahnung, was da auf uns wartet. Und Paulus sagt, deswegen bete ich für euch, dass ihr das versteht und dass ihr staunt, dass ihr euch freuen könnt, dass ihr sehen könnt, was Gott für euch, für uns bereithält. Und dann betet er noch etwas. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermäßig groß seine Kraft ist, die er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und er beschreibt hier über mehrere Verse diese Kraft, die sich schon manifestiert hat. Es ist diese Kraft, die diese Welt nicht kennt, die milliardenmal größer ist als alle Atombomben. Diese Kraft ist so gewaltig, dass sie die zwei größten unüberwindbaren Hindernisse der Menschen einfach ausschalten kann. Und das eine ist der Tod. Die Kraft ist stärker als der Tod. Und diese Kraft überwindet auch zweitens alles Böse dieser Welt. Diese Kraft Gottes kann alles Böse unterwerfen und in Schach halten. Paulus beschreibt hier, wo diese Kraft schon sichtbar geworden ist in unserer Lebzeit, Weltzeit, nämlich an Jesus, der als erster von den Toten auferstanden ist und der nie mehr stirbt, weil er diesen Auferstehungsleib hat. An Jesus wurde diese Macht über das Böse demonstriert, indem Jesus dann zum Thron zum Vater ging, zur Rechten des Vaters und über alle Mächte, Herrscher und Gewalten triumphierte. Und von dort aus hat Gott dann den Geist gesandt, welcher auch uns befähigt, in dieser Kraft zu wirken. Und das ist das, was Paulus hier noch als Letztes sagt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Das heißt, dass diese unglaubliche Kraft bereits jetzt in der Gemeinde wirksam ist. Dass Jesus als Haupt der Gemeinde kommt mit dieser Kraft und er diese Gemeinde erfüllt mit sich selbst und mit dieser Kraft. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen besser verstehen, welche gewaltige Berufung auf deinem und meinem Leben liegt. Und wie gewaltig der Vater im Himmel ist. Und wie wunderbar und wie wunderschön er alles macht. Das hat der Apostel Paulus geglaubt. Und deshalb hat er für die Epheser gebetet. Und das wünsche ich uns allen auch, dass wir diesen wunderbaren, gütigen, barmherzigen, liebenden Vater erfahren können. Er schenkt uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass wir ihn erkennen. Er lädt uns ein, er lädt dich ein und er sagt, komm. Er hat eine wunderbare Berufung für dich. Er verheißt uns ein Erbe von überwältigender Herrlichkeit. Und hab keine Angst. Dieser Vater, der macht dir nichts vor. Dieser Vater ist keine Mogelpackung. Dieser Vater ist wahrhaftig und treu. Und dieser Vater, er liebt dich. Er streckt seine Hand nach dir aus. Und er sagt dir, schlag ein. Es liegt an uns. Amen.